Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Turit Müller ist wieder da und heute reden wir darüber, was man machen kann, wenn man sich nicht trennt. Moin Turit, schön, dass du wieder da bist.
Moin Isabel, ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Stell dich doch noch mal kurz vor, für die wenigen, die dich noch nicht kennen.
Ja, ich bin Psychologin und Schauspielerin und habe ein Buch geschrieben, Verdeckter Narzissmus in Beziehungen. Ein Ratgeber, wie man sich eben aus dysfunktionalen Beziehungen lösen kann oder überhaupt erstmal erkennen kann, ob man sich in einer befindet. Das hat nicht nur meine psychologische Expertise sozusagen hervorgebracht, sondern auch meine eigene Erfahrung in einer solchen Beziehung. Und seitdem mache ich so schöne Sachen wie zum Beispiel in deinem Podcast sitzen oder Menschen begleiten, die sich in solchen Situationen befinden.
Sehr schön. Und deinem eigenen Podcast sitzt du auch.
Ja, genau. Hashtag mutiges Herz.
Wenn meiner zu lang ist, kann dein hören. Nimm schön kurze Folgen. Wir haben ja in einer anderen Folge drüber gesprochen, wie herausfordernd es sein kann, sich aus so einer Beziehung zu lösen. Haben wir auch mehrere schon dazu aufgenommen, auch wann ein guter Zeitpunkt ist, sich zu trennen und wie man die Kinder durchbegleitet. Heute wollen wir darüber sprechen, wie man es handhaben kann, wenn man sich nicht oder noch nicht trennen möchte. Als Außenstehende denkt man vielleicht oft, trenn dich doch. Wenn man mitbekommt, was los ist, oft bekommt man es nicht mit. Dennoch trennen sich Menschen oft nicht. Warum denn nicht?
Da gibt es, ich sag mal, zwei Kategorien von Gründen. Die eine Kategorie, das sind sozusagen die seelischen Gründe. Und das sind die typischen Gründe, warum Menschen in Beziehungen, die einem nicht gut tun, verharren. Dass sie zum Beispiel noch Hoffnung haben, dass es sich wieder ändert. Oder dass sie von ihrem Hirnstoffwechsel her ein Stück weit süchtig sind sozusagen nach den Dopaminausschüttungen und so, die man bekommt in dieser konditionierenden Art der Beziehungsführung, wo man immer heiß-kalt-Verhalten hat und sich eigentlich so fühlt wie bei einem Spielautomaten, dass man immer hofft, doch nochmal ein positives Ergebnis rauszukriegen. Oder dass man einfach denkt, es war doch die große Liebe oder dass man eine Traumabindung hat oder. Das sind so Gründe, da würde ich, wenn ich jemandem im Coaching begegne, immer versuchen, die Fäden durchzuschneiden und erstmal zu verstehen, welche Fäden halten mich und wie kann ich mich lösen. Weil das sind keine guten Gründe zu bleiben. Es sind verständliche Gründe zu bleiben. Man sollte niemandem da Schuldgefühle machen. Das gibt's genug. Das braucht Verständnis und es gibt wirklich harte Gründe dafür, warum das es schwer macht zu gehen. Alleine schon die Tatsache, dass es so langsam erst sich entwickelt in so eine giftige Richtung und man das sozusagen gar nicht richtig mitbekommt. Ne? Da gibt's ja immer dieses Bild mit dem Frosch, der raushüpfen würde, wenn man ihn kochen möchte und gleich in heißes Wasser schmeißt, weswegen er dann in der französischen Küche in lauwarmes Wasser gelegt wird. So ähnlich fühlen wir uns in solchen Beziehungen. Wir merken das nicht, dass langsam heißer gedreht wird. Und dann merken wir nicht, wenn es uns schadet am Ende. Das ist verständlich, aber das sind Gründe, die sind kritisch zu sehen. Und auf der anderen Seite stehen organisatorische, faktische, umständebezogene Gründe, wie zum Beispiel die Angst, dass ich das Sorgerecht nicht in dem Umfang bekomme, wie ich es brauche, um meine Kinder zu schützen, vielleicht auch vor dem anderen Elternteil. Und dass ich dann bleibe, um für meine Kinder da sein zu können, um den Kontakt zu meinen Kindern zu haben. So das häufigste Beispiel zu nennen, was mir so begegnet. Und das sind Gründe, die sind, ja, sehr verständlich und oft auch ein Stück weit richtig, ja, dass man dann abwägt und sagt, okay, das tut mir nicht gut, aber ich muss für meine Kinder da sein und ich sehe im Moment keinen anderen Weg, das möglich zu machen. Dann ist das Bleiben möglicherweise zunächst der beste Weg unter den beiden schlechten. Aber auch da muss man dann eben nicht ausgeliefert sein, sondern kann sich richtig aufstellen.
Dazu kommen wir gleich. Was du eben gesagt hast, würde ich gerne nochmal vertiefen, weil ich erlebe das oft auch in meinem Umfeld. Ich habe zum Beispiel jemand in meinem engeren Familienkreis, die sich nicht trennt, aus welchen Gründen auch immer, und nur noch mit mir drüber redet, weil die anderen können es alle nicht mehr hören und sagen auch, mein Gott, trenn dich doch endlich. Und ich finde es dann nicht hilfreich, die Person noch zusätzlich unter Druck zu setzen und sagen, ja, trenn dich doch endlich, sondern zu akzeptieren, dass es im Moment nicht geht, nicht kann, und sie zu stärken, dass sie gut durch die Zeit kommt. Und wir haben ja auch in einer anderen Folge über Trennung gesprochen. Ist auch verständlich, zum Beispiel, dass jemand sagt, ich finde keine Wohnung, ich bin finanziell abhängig, ich habe Sorge, dass die Kinder beeinflusst werden und dadurch auch geschädigt werden. Ob die nicht auch geschädigt werden, wenn man in der Beziehung bleibt, ist eine andere Frage. Und deswegen kann die Person Gründe haben, und wir gehen jetzt im Weiteren heute in dieser Folge davon aus, dass die Person sich in dem Moment nicht trennen kann, und überlegen jetzt gemeinsam, also du vor allem, ich stelle die Fragen, wie sie sich dann schützen kann.
Ja, genau. Und wo du gerade sagst, es ist nicht so einfach, jemanden zu begleiten, der da so feststeckt in so einer Beziehung. Da habe ich in meinem Podcast eine Folge zu, vielleicht wollen wir die verlinken.
Ja.
Denn das ist tatsächlich wichtig, genau das zu tun, was du da tust, Ansprechpartner, Ansprechpartnerin zu bleiben und nicht noch zusätzlich Druck zu machen oder zu beschämen. Das erleben dann Betroffene eher genug, und das führt dann unter Umständen zum völligen Rückzug, und dann fehlt komplett die Unterstützung und die Außenwahrnehmung.
Wie kann man sich denn schützen, wenn man sich entschließt, im Moment zumindest zu bleiben?
Ja, ich möchte noch einmal kurz zurückgehen zu dem, was du davor gesagt hast. Nämlich, du hast erwähnt, diesen Zwiespalt, bleibe ich, um für die Kinder da zu sein, oder ist es für die Kinder nicht vielleicht sogar schlechter, wenn ich bleibe? Da möchte ich nochmal sagen, wenn es nicht die unbedingte Notwendigkeit gibt, zu bleiben, weil sonst überhaupt kein Kontakt zu den Kindern da ist oder weil ich die Kinder sonst nicht vor dem anderen Elternteil schützen kann, würde ich immer raten, lieber zu gehen und nicht aus dem Grund zu bleiben, diese Kinder brauchen ein sicheres Elternhaus und wir bleiben zusammen, bis die Kinder 18 sind oder sowas. Denn Studien zeigen vermehrt, dass das ein Irrglaube ist von Eltern, dass sie sozusagen die Gewalt, die passiert, sei es emotionale, verstecken können vor den Kindern und die Kinder unbehelligt davon bleiben. Kinder bekommen sowas immer mit. Das geht im Mutterleib los und vermutlich nicht nur durch die Hormonausschüttung und Co. Und geht weiter damit, dass Kinder sowas einfach bemerken, auch wenn man denkt, ach, die schlafen schon und die Tür ist zu. Und das hat einen Einfluss, der nicht zu unterschätzen ist. Gewalt mitzuerleben wirkt ungefähr so, als würde man selber Opfer dieser Gewalt werden. Also das mal dazu. Und jetzt aber die Frage, wenn es trotzdem Sinn macht zu bleiben oder wenn es nicht anders geht, weil eben noch keine Wohnung in Aussicht ist oder so, wie kann ich mich dann schützen?
Ja, oder weil man die Kraft noch nicht hat, ne? Also ich möchte mal kurz noch mal zu dem vorigen Punkt sagen, das ist einer der Hauptgründe, warum ich diesen Podcast mache, weil ich vermute, dass es nicht sinnvoll ist, in unglücklichen Beziehungen aller Art zu bleiben, nur wegen der Kinder. Die Kinder spüren das. Und man ist dann auch kein Vorbild im Sinne von, wie lebe ich mein Leben, könnte ich mir gut vorstellen, ja. Und vieles mehr. Und wir gehen jetzt einfach davon aus, dass jemand sich nicht trennt und dafür Gründe hat. Und sei es nur, dass die Kraft gerade nicht da ist, ist ja auch ein guter Grund. Und reden jetzt darüber, wie die Person sich dann schützen kann und später auch darüber, wie sie die Kinder schützen kann. Aber erstmal sich selbst.
Ja, und dass die Kraft nicht da ist, ist tatsächlich ein häufiger Grund, gerade bei solchen Partnerschaften, wie die, über die ich eben spreche, weil man da eben am Ende der Kräfte ist unter Umständen. Also schützen kann man sich mit dem gleichen Modell, das einem auch hilft, die Beziehung langsam loszulassen. Also es ist sowohl für Menschen gut, die sagen, ich möchte mich trennen und irgendwie kriege ich es noch nicht hin, aus seelischen Gründen, wie auch für Menschen, die sagen, innerlich bin ich ganz klar, ich möchte hier weg, aber es geht gerade nicht, aus organisatorischen Gründen. Es hilft, diese Fäden zu zerschneiden, die einen binden, und entweder ermöglicht das den Schritt, die Trennung zu vollziehen, oder es ermöglicht den Schritt, obwohl man noch da ist, sich nicht so anfassen zu lassen von dem, was man noch erleben muss an schwierigem Verhalten von der anderen Seite. Und das ist ein Modell von Dr. Ramani, die ich ja gerne und viel zitiere aus ihrem neuen Buch It's Not You, Empfehlung an dieser Stelle für alle, die auch gerne auf Englisch lesen.
Mach mal die Shownotes.
Gerne. Und ihr Konzept, das sie beschreibt, heißt radikale Akzeptanz. Das ist das, was wir sozusagen in uns entwickeln sollten, um ja, einerseits uns lösen zu können, weil wir sehen, okay, das wird hier nicht besser und es hat auch überhaupt gar keine Perspektive dazu. Und andererseits, das uns hilft, damit umzugehen, weil wir eben nicht jedes Mal wieder überrascht sind, wieso die andere Person sich verhält, wie sie sich verhält, sondern einfach antizipieren können, dass sie sich genauso verhalten wird, weil sie eben genauso ist und es sich nicht ändern wird. Das ist radikale Akzeptanz. Das ist dieser Punkt, an dem man, wenn es keine äußeren Umstände gibt, die einen binden, sagen würde, so, und ich bin ganz klar, ich gebe dem keine Chance mehr, ich gehe.
Also die Hoffnung aufgeben, dass es wieder so wird wie am Anfang, wo alles so schön war.
Ja, genau. Es ist der Punkt, wo die Hoffnung stirbt. Ja, und das ist was Gutes, auch wenn es so grausam klingt und wenn es auch sehr schmerzhaft ist und man auch gerade von diesem Punkt vielleicht sehr lange davon rennt. Aber das ist der Punkt, der uns befreit. Und ja, das ist natürlich schwierig, weil das kann man jetzt nicht so direkt herstellen auf Knopfdruck, dass dann plötzlich radikale Akzeptanz da ist. Bei manchen braucht es irgendwie die 16. Affäre, dass man sieht, okay, das war jetzt kein einzelner Ausrutscher. Ich muss der Tatsache ins Auge sehen, das bleibt so. Bei anderen braucht es vielleicht den großen Knall, dass mal eine deutliche Sache passiert, wo klar wird, okay, das andere war so subtil, das konnte ich nicht richtig greifen, aber das hier ist so heftig, das hilft für mich, einen Aufhänger zu gehen. Also wie das entsteht, ist ganz unterschiedlich und das macht es so schwierig.
Radikale Akzeptanz klingt gut. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es ein schwerer Weg dahin ist. Was kann denn einem auf dem Weg an Hürden begegnen?
Die drei inneren Hürden, die Dr. Ramani beschreibt, nennt sie die drei R's. Für drei englische Worte, nämlich Regret, also Reue, Rumination, also Grübeln und Euphoric Recall, also euphorisches Abdriften in positive Erinnerungen, sozusagen der Weichzeichner der Erinnerung, wie ich das immer nenne. Darauf möchte ich kurz eingehen. Und zwar Reue kann sehr, sehr weit gefächert sein in solchen Kontexten. Ich kann bereuen, dass ich die Person überhaupt zu meinem Partner, meiner Partnerin gemacht habe. Ich kann bereuen, dass ich nicht früher gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut. Ich kann bereuen, dass ich mich nicht gefälliger verhalten habe und so vielleicht dazu beigetragen habe, nach meinem Empfinden, was vielleicht nicht ganz klar ist in diesem Moment, dass diese Beziehung eskaliert ist. Ich kann bereuen, dass ich meinen Kindern nicht das sichere Nest geben konnte, was ich mir für sie gewünscht hätte und so weiter und so weiter. Das ist verständlich und auch ein wesentlicher Teil vom Trauerprozess, aber es führt oft zu Selbstkritik, zu selbstzerfleischenden Gedanken, zu Schuldgefühlen, weil ich denke, mein Gott, wieso habe ich das nicht gesehen? Was bin ich für eine schlechte Mutter oder was bin ich für ein schlechter Vater und so weiter? Und dann schwächt es mich. Es schwächt meine Position. Und wenn meine Position geschwächt ist, versuche ich, mich anzulehnen an der Person, die mir im Moment am nächsten ist. Stichwort Traumabindung. Und das ist dann möglicherweise genau die Person, die mir gerade gar nicht so gut tut. Das heißt, diese Reue kann, wenn wir sie auf eine bestimmte Art erleben, uns nicht befreien im Sinne von einer Trauer, wo wir dann eine lösende Energie haben, sondern dass wir sozusagen zusätzlich feststecken und in Schuldgefühlen feststecken. Der Punkt Rumination, also Grübeln, das ist etwas, was die meisten Betroffenen kennen, dass sie unfassbar viel Zeit und Energie damit verbringen, darauf rumzudenken, was ist passiert, was hat er gesagt, was habe ich gesagt, war das richtig, so hätte ich es anders machen können, wie soll ich das interpretieren, soll ich da Verständnis haben oder nicht, dass wir hin und her kippeln zwischen den verschiedenen Bewertungen unserer Partnerschaft, also kognitive Dissonanz erleben, ist eine gute, ist es doch keine gute, es lohnt sich zu kämpfen, es ist Zeit zu gehen, hin und her. Und auch das nimmt unheimlich viel Kapazität, auch die Kapazität oder den Raum der Zeit, wo wir eigentlich auftanken könnten, was dann wieder schwer wird, wenn man nachts um 3 nicht schläft, sondern grübelt. Trotzdem ist es ein wichtiger Punkt, der uns auch der Heilung näher bringen kann, aber so unstrukturiert sozusagen, wie er passiert, es ist auch etwas, was uns Kraft nimmt und was uns auch sehr schnell wieder zu Schuldgefühlen bringt, ne? Weil wir dann doch unser Verhalten analysieren. Und der dritte Punkt, euphorischer Rückruf, den haben nicht alle, stelle ich fest. Nicht alle sind immer noch in der Hoffnung gebunden und denken, ach Mensch, früher war es so schön und es gab doch diesen tollen Moment in Schweden und Ich erinnere noch ganz genau, wie sie das und das gesagt hat und das war wirklich Liebe und dann lohnt es sich doch zu bleiben, weil das kommt doch bestimmt wieder, das war doch echt. Diese Hoffnung, die uns bindet, erleben nicht alle, aber die, die sie haben, die bindet das wirklich und führt eben dazu, dass man sich nicht lösen kann und dass man auch immer noch persönlich nimmt, was von der anderen Seite kommt, weil man ja immer noch denkt, ein Stück weit, die Person ist so, wie wir sie am Anfang kennengelernt haben und dann jedes Mal wieder schockiert, entsetzt sind, dass wir behandelt werden, wie wir behandelt werden.
Klingt gut, diese drei R's, sich mal zu vergegenwärtigen. Aber gerade das Grübeln zum Beispiel, du sagst, es kann auch hilfreich sein, es kann aber auch gar nicht hilfreich sein, eben weil es bindet und weil es auch sich im Kreise dreht, vermute ich oft. Wie kommt man denn da raus?
Das gehört sozusagen zu den Lösungsstrategien, die Dr. Ramani da anbietet. Da ist so eine ganze Palette, die man machen kann, um sozusagen radikale Akzeptanz langsam zu nähren. Und eine bezieht sich auf das Grübeln, dass man nämlich, ich sag's mal mit meinen Worten, Grübeln strukturiert und portioniert. Dass ich eben nicht nachts um 3 alleine in meinem Bett grübel und dann doch zu dem Schluss komme, ich bin beziehungsunfähig, es liegt an mir und dann bleibe und versuche es besser zu machen. Oder eben zwar bleibe sehenden Auges, dass die Person, dass ich mich eigentlich trennen wollen würde, aber ich nehme es mir immer noch zu Herzen, was passiert. Jetzt für die Personen gesprochen, die innerlich eigentlich schon gelöst sind, aber aus äußeren Umständen bleiben müssen. Sondern das in einem Rahmen mache. Zum Beispiel im Rahmen einer Therapie, eines Coachings oder im Rahmen eines Tagebuches, einer Schreibübung, die mich dann immer wieder einfängt, wenn ich drohe, in Selbstzerfleischung abzugleiten oder mit einer guten Freundin, einem guten Freund, dass ich validiert werden kann. Moment mal, wenn ich da deiner Einschätzung widersprechen darf, ich finde, du hast dir wirklich nichts vorzuwerfen. Du hast wirklich alles getan, aber von der anderen Seite kommt nichts. So, ne, dass wir das begrenzen, auch zeitlich begrenzen. Wenn das nachts um 3 kommt, verständlich, aber dann höre ich vielleicht diszipliniert meine Einschlafmeditation, statt diesen Gedanken den Raum zu geben und wieder die Möglichkeit zu schaffen, dass ich am nächsten Morgen unausgeschlafen bin und keine Kraft mehr habe.
Sagst Coaching oder Therapie, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Tagebuch schreiben oder gibt es da auch so Übungsblätter oder was in der Art, was vielleicht Menschen, die sich auch keine Therapie oder Coaching leisten können, nutzen, damit sie aus diesen Schleifen rauskommen und das gut für sich strukturieren.
Zum Beispiel gibt es dazu auch Übungen in meinem Arbeitsbuch, Verdeckter Narzissmus in Beziehungen, das Arbeitsbuch. Das kann ich natürlich einfach mal empfehlen. Das hilft sowieso, um sich zu lösen aus solchen Partnerschaften und sicherlich auch, um emotionaler gelöst zu sein, wenn man noch bleiben muss und einfach zu verstehen, wo bin ich da drin und sehenden Auges sich schützen zu können.
Kommt in die Shownotes.
Ja, Dr. Ramani hat noch eine ganze weitere Liste von Techniken, für die sozusagen möglicherweise noch nicht klar sind, ob sie nicht es doch noch versuchen könnten, mit normalen Mitteln zu kommunizieren. Gibt es etwas, was sie den Tigerkäfig betreten nennt? Das ist sozusagen das Gleiche, was wir immer machen, nämlich versuchen, wie mit einem normalen Menschen mit der anderen Seite zu sprechen. Aber diesmal mit dem Unterschied, dass wir das sehenden Auges tun als Versuch und beobachtend. Und vielleicht sagen wir mal 3-mal oder so. Und dann sehen wir vielleicht einmal, verstellt sich die Person und wir denken plötzlich, ach du liebe Güte, wenn ich so gut mit der Person Dinge klären kann, wieso gehe ich dann eigentlich? Und bei den nächsten beiden Malen, wo ich vielleicht versuche, meine Bedürfnisse anzusprechen oder so, schlägt wieder die andere Seite durch und ich werde mit Stille bestraft oder angeschnauzt oder etwas Ähnliches. Und dann habe ich sozusagen eine empirische Basis und kann sagen, okay, in 2 von 3 Fällen mindestens funktioniert das nicht, das konstruktive Gespräch zu suchen. Ich habe das wirklich vorbereitet, zum Beispiel mit gewaltfreier Kommunikation. Ich bin mir sicher, dass ich da gut kommuniziert habe und die andere Seite nicht. Und dann kann ich sagen, so jetzt macht es keinen Sinn mehr, diese Strategien anzuwenden. Jetzt muss ich sehen, dass ich vielleicht Grey Rock oder Yellow Rock lerne, irgendeine Kommunikationstechnik, die hier mit der Person, die so gestrickt ist, funktionieren könnte. Und ich versuche, Dinge nicht mehr mit der anderen Seite zu klären, sondern das meiste mit mir abzumachen, weil das keinen Sinn hat, emotionale Dinge aufräumen zu wollen.
Wir haben ja zu Grey Rock, Yellow Rock, gewaltfreie Kommunikation und den Grenzen jeweils Folgen aufgenommen. Kommen alle auch in die Shownotes.
Genau, dann gibt es die Möglichkeit, die ich auch in meinem Buch schon beschrieben habe, wenn dieser Impuls doch noch da ist, es mit der anderen Seite klären zu wollen oder zumindest sagen zu wollen, deine Worte tun mir weh oder ne, diese Dinge, die man in normalen menschlichen Kontakt machen würde, das alles nicht zu tun, sondern es als Sprachnachricht, als Textnachricht oder als Brief irgendwo aufzuschreiben und zu zerstören und eben nicht in den Kontakt zu bringen. Dass ich einerseits das Ventil habe, es darf raus, ich kann mir das angucken, ich muss sogar nicht mein Blatt vor den Mund nehmen, weil es liest ja niemand außer mir. Und dass ich es dann rituell zerstöre. Das schneidet so langsam diesen Impuls ab, den ich immer habe, das doch wieder zu versuchen, wie mit einem normalen Menschen, mit der anderen Person zu reden. Und wenn ich wirklich länger in so einem Kontext leben muss, dann ist es kontraintuitiv, aber wird es leichter, wenn ich nicht immer wieder versuche, das mit der anderen Seite zu klären, weil die Erfahrung ja zeigt, es wird schlimmer, wenn ich versuche, es mit der anderen Seite zu klären, weil dann gibt es entsprechende Strafen und Manipulationen, die mich ereilen. Ein weiteres Beispiel, das ich hier auch schon oft genannt habe, ist eine der bekanntesten Techniken von Dr. Ramani, die Ick-List, also die Igitt-Liste, dass man einfach aufschreibt, was sind die No-Gos, warum ich auf keinen Fall bleiben kann. Das hilft super gegen kognitive Dissonanz, wenn mir wegrutscht in den Momenten, wo es wieder mal kurz gut war, dass es hauptsächlich Momente gibt, wo es nicht gut ist, dann genau, habe ich das schwarz auf weiß und kann das immer ergänzen. Dr. Ramani mag Listen. Es gehört zu dem Werkzeugkasten hier auch noch die Biscuits in Bed-Liste, also Kekse im Bett. Das finde ich einen sehr schönen Titel. Da geht es darum, die Dinge, die ich nicht mehr mache, weil ich immer bestraft worden bin, weil ich immer gespürt habe, dass das nicht okay ist. Im vorauseilenden Gehorsam, wir spüren das ja so um narzisstische Personen herum, was die wollen von uns, ne, die Erwartung. Und da verbiegen wir uns ja auch. Gerade wenn das ein längerer Zeitraum ist, den wir miteinander verbringen. Und dass wir mal aufschreiben, was habe ich alles nicht mehr gemacht, was zu mir gehört, um es nicht eskalieren zu lassen. Kekse im Bett, weil es krümelt. Deshalb die Liste. Querstreifen tragen, was weiß ich. Flohmarktklamotten benutzen. Dann kannst du das als To-Do-List nehmen. Wenn du mal was Gutes für dich tun möchtest, dann guckst du auf die Liste und machst die verbotenen Dinge und löst dich dadurch innerlich vom Gegenüber. Das ist sowohl gut als Trennungsmöglichkeit, um mit dem Fokus von diesem Zurückgucken wegzukommen und im Drama hängen. Und es ist auch gut, wenn ich noch da bin. Vielleicht muss ich mir überlegen, ob ich denn das offensichtlich mache. Dann habe ich wieder einen offenen Konflikt, den ich vielleicht vermeiden will, solange ich noch da bin. Oder ob ich das dann für mich mache, ohne dass die andere Person das mitkriegt. Es gibt außerdem die Might-Turn-List. Also man hat ja viele Träume in der Regel geopfert, wenn man so eine Partnerschaft hinter sich hat. Das können die großen sein. Ich habe keine Kinder bekommen. Ich habe meinen Abschluss nicht gemacht. Das können auch kleine Träume sein. Ich wollte immer schon meinen Breakdance-Kurs machen. Für mich gehören Ausflüge in den Wald dazu. Und da bin ich nicht zugekommen, weil da war kein Interesse, das mit mir zu teilen. Und es war auch nicht okay, es allein zu machen. Und auch da eine Liste machen und als Bucket-List behandeln, das gibt mir Ressourcen zurück. Dann gucken, Toxic Cleanup nennt sie das. Wo gibt's noch toxische Dynamiken in meinem Leben? Kann ich das eingrenzen, pausieren, beenden, damit ich nicht so viele Kampfschauplätze habe? Gerade wenn ich anfange, das zu bemerken, dass da was im Argen liegt, ist es ja besonders sensibel in der Seele. Und ein wesentlicher Punkt ist noch, wir kippeln ja immer hin und her zwischen ist es gut, ist es nicht gut, guter Mensch, nicht guter Mensch. Da hilft es, die Wahrheit nebeneinander zu stellen. Oft klingt eine Wahrheit zum Beispiel so: Ich hätte uns gewünscht, dass wir uns gegenseitig heilen, weil wir haben beide eine schwierige Zeit in der Kindheit gehabt und einen guten Kern. Aber ich muss gehen, um mich zu retten. Beides ist wahr, nicht entweder oder. Und der letzte Punkt, radikale Selbstakzeptanz. Und das erlebe ich, ist sehr unterschiedlich, was das für die Betroffenen bedeutet, welchen Punkt an sich sie vielleicht gerade nicht ganz akzeptieren und den zu akzeptieren, ein wesentlicher Schritt wäre, um sich innerlich mehr zu rüsten.
Also all das kann man machen, um, wenn man bleiben möchte, zumindest vorübergehend, Und dadurch schützt man sich gleichzeitig mehr, indem man doch eine Distanz und auch gewisse Grenzen aufbaut und bereitet aber auch innerlich schon doch eine Trennung vor. Wie man die Kinder schützt, dazu haben wir andere Folgen aufgenommen, wohl wissend, dass die nicht umfassend geschützt werden können. Was magst du denn unseren Zuhörenden zum Abschluss noch kurz mitgeben?
Egal, ob du entscheidest zu gehen oder zu bleiben oder ob du noch unentschieden bist, es macht auf jeden Fall Sinn, sich in diese Richtung zu orientieren. Und da sind diese Ansätze, die Dr. Ramani mitgegeben hat, finde ich sehr hilfreich, gerade weil sie eben so offen lassen, wie dann die eigene Entscheidung aussieht, weil sie auf jeden Fall stärkend sind und dir helfen, Klarheit zu finden, ob ja an was für einen Menschen du da geraten bist und die dich innerlich lösen und deinen Fokus zu dir zurückbringen, sodass du wieder in Kraft finden kannst. Und das ist in jedem Fall eine gute Idee.
Danke, Turit, für das schöne Gespräch und die schönen Schlussworte.
Danke dir.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.